Casillas performs a second miracle save.
Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. In it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save. Jordan Pickford, you beauty!
Hallihallo, Folge 64 des Keeper-Analyse-Podcasts und heute möchte ich mit Daniel Weinzel sprechen über den vierten Spieltag der Männer-Bundesliga. Daniel, hallihallo, schön, dass du die Zeit dir genommen hast.
Hallo Sascha, grüß dich und auch an die Community, Servus, so wie man Bayern sagt. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Ja, ich freue mich auch sehr, dass du jetzt hier, wie gesagt, die Zeit genommen hast, hier mit dabei zu sein. Du hast eben schon gesagt, du kommst aus Bayern. Du bist Torwarttrainer im NLZ vom FC Augsburg. Erklär mal, was so dort deine Rolle ist aktuell.
Genau, wie du exakt schon gesagt hast, ich bin beim FC Augsburg und bin da zuständig für den Grundlagenbereich, also U9 bis U11, wobei man eher sagen müsste U10 bis U11, weil in der U9 wir noch keinen Torwart haben. Genau, und habe da zwei Keeper, einen in der U10, einen in der U11, mit denen ich arbeite und denen halt die absoluten Grundlagen beibringe, genau, und in der U11 dann schon, in der U10 Grundlagen, die absoluten Basics, und in der U11 geht es dann schon mit leicht taktischen Inhalten dann auch schon ein Stück weiter, genau.
Also dann eher so die Themen, wie falle ich richtig, wie ist meine Fanghaltung und so weiter und so fort.
Genau, ganz viel, weil daran baut ja später alles auf, wenn ich in der Standzone die Techniken habe, wie Korb oder auch das normale Fangen oder manche sagen 10-Fingergriff dazu oder viele kennen es unter W-Haltung. Das brauche ich ja später im Abdruck auch, wenn ich den Ball sicher halten möchte im Abdruck, dann brauche ich das. Genau, deswegen, das wird immer wieder wiederholt, aber natürlich immer so verpackt, dass es erstens kinderfreundlich ist, auch für den Altersstufe und dann auch nicht langweilig wird. Genau.
Und ihr sucht euch dann aber schon vorher gezielt schon die Jungs und Mädels raus, die bewusst ins Tor gehen wollen? Oder gibt es da welche, die sagen, hey, ich will es mal ausprobieren, schnupper gerne mal rein zum Torwarttraining und dann nächsten Monat auch nicht wieder oder so? Oder wie ist das da bei euch ab?
Unterschiedlich. Also die Wege, wie die Jungs zu uns kommen, sind wirklich unterschiedlich. Die meisten Torhüter sind über die Fußballschule sogar zu uns gekommen. Da waren auch welche dabei, die vor dem Tor waren, welche nicht. Genau, also wir sind da eigentlich ganz offen, weil an sich könnte jeder Torwart lernen. Man braucht halt 3 oder 2 Attribute. Das eine ist einfach keine Angst haben. Das ist ganz wichtig. Und das zweite ist einfach, man muss definitiv ein Bewegungstalent sein. Und wenn man die beiden Sachen hat, dann könnte eigentlich jeder, wenn er noch die Lust, das ist das dritte, hat, eigentlich Torwart werden und auch auf NLZ-Ebene, genau.
Okay, also Lust habe ich, aber ich, nicht, also ich bin dann wahrscheinlich zu alt für, um die Karriere beim FCA nochmal irgendwie anzustoßen. Mit 27 Jahren eher schwierig, dann nochmal in der Uhr neu nochmal anzugreifen.
Also wir arbeiten halt ganz viel, oder ich arbeite halt so sehr viel mit turnerischen Elementen, also auch mit Purzelbäumen und genau. Und wir arbeiten
ein wichtiges
halt
Thema, klar.
Weil das brauchst du als Torwart. Und das Lustige ist, das hat ja Sepp Maier schon gemacht. Und Sepp Maier kam ja, war ja Turner. Genau, und da kommen einfach ganz viele Elemente draus. Und ich arbeite auch ganz viel nach den sensiblen Phasen. Es gibt ja so eine Entwicklungsstufe der Kinder. Bestimmte Bereiche, wo das Hirn am meisten aufnehmen kann. Zum Beispiel, ich glaube, ich weiß es nicht auswendig, immer ganz genau, aber zwischen 10 und 11 ist zum Beispiel die Reaktionsfähigkeit der Bereich, wo das Hirn sehr viel aufnehmen kann. Natürlich kann man es danach auch noch trainieren, aber die Masse, was es lernen kann, ist dann nicht mehr vorhanden und da versuche ich halt auch immer darauf einzugehen.
Ja, gerade das Thema, du hast eben gesagt, Purzelbäume oder eben ne, Vorwärtsrolle ist ein ganz wichtiges Thema, glaube ich. Ne? Bei dem ich dann auch, muss ich auch zugeben, als diese Kritik kam von war es, glaube ich, von Watzke oder war das von Völler? Weiß gerade gar nicht. An dem generellen, sage ich mal, Sporttrieb der jungen Deutschen, dass man eben zu wenig Sport macht und eigentlich, ja, dann irgendwie sinngemäß sagt er, dass man dann irgendwie nur vor der Konsole sitzt und jemand dann wirklich Sport machen will. Das ist auch so ein Faktor, den ich halt auch bei uns im Verein schon seit einigen Jahren sehe. dass viele von den Torhütern, da reden wir ja wirklich von der Position, wo man auch ab und zu mal Bodenkontakt haben sollte oder wissen sollte, wie man sich jetzt mal abrollt, dass viele halt gar nicht diese Vorwärtsrolle hinbekommen. Also da rede ich jetzt wirklich aus dem Knie oder aus der Hocke heraus, gar nicht mal aus einer Ansprungrolle, aus dem Stand, von Rückwärtsrolle ganz zu schweigen. Das sind, finde ich schon, wie du eben schon sagst, diese Basics eigentlich, die drin sein sollten, finde ich, bei jungen Menschen einfach im Bewegungsablauf. So. Und das habe ich auch irgendwie so ein bisschen...
Da triffst du einen ganz guten Punkt. Ich will jetzt gar nicht zu weit ausholen, aber es gibt ja bestimmte Leute im Fußballgeschäft, die ja oft auf die NLZs schimpfen und sagen, dass der nicht viel rauskommt. Das finde ich, ich weiß, was die meinen, aber ich finde es definitiv falsch. Weil es ist so, schon wie du gesagt hast, Bewegungslehre oder Sportunterricht wird ja immer weniger. Es gibt mehr Hobbys, viele sitzen vor der Konsole, die Schulzeiten haben sich verlängert, deswegen dieses Rumkicken draußen, das gibt es an sich nicht mehr, wo man ja früher diese vielen 2-gegen-1 Geschichten hatte oder so, wo ja der DFB jetzt mit Foninho ja schon seit Jahren dagegen steuern möchte. Und so haben wir auch das Problem, dass wir natürlich weniger Talente bekommen, die an sich gute Bewegungstalente sind. Ja. Und da haben wir schon mal das Problem, dass wir da weniger rausschöpfen können. Ich hatte schon Torhüter im Torwarttraining, die konnten keinen Putzelbaum oder eine seitliche Rolle und dann wird es halt schwierig. Und was halt auch nochmal ist durch die NLZs, die positive Entwicklung, was viele nicht sehen, in der Bayernliga, Regionalliga oder auch Oberliga, Verbandsliga, ist die Qualität so groß geworden in den letzten Jahren, weil die meisten, die halt dort spielen, aus dem NLZ kommen. Weil es war, glaube ich, vor 30 Jahren nicht so. Ja,
es ist tatsächlich hier ähnlich, dass dann die allgemeine Qualität höher ist, weil dann irgendjemand mal hier jetzt entweder bei RW gespielt hat, in Halle oder bei Dynamo oder bei Erzgebirge Aue, so die ganzen geklappert haben. Deswegen ist das schon ein positiver Faktor auf jeden Fall für den, sage ich mal, Amateurbereich. Aber wir wollen ja nicht nur über den Amateurbereich sprechen, lieber Daniel, sondern wir wollen ja auch über die, damit das höchste Niveau sprechen, was man in Deutschland erreichen kann, nämlich die Bundesliga. Und da gab es jetzt nach dieser doch etwas längeren Länderspielpause einen schönes Spitzenspiel direkt zu Beginn, und zwar Gastgeber Leverkusen in München beim FC Bayern. Und Daniel, wir hatten dort einen Lukas Radetzky, der super aufgelegt war, ne? Also der eigentlich so gespielt hat, wie man es, also ich habe gelesen, teilweise Prime Jan Sommer, ich habe das Spiel leider nicht live sehen können, aber das, die Kritiken waren da doch sehr überwältigend, wurde auch in die, glaube ich, in sämtliche 11 des Spieltages gewählt, also hätte mich auch gewundert, wenn nicht, nach so einer tollen Leistung. Ich würde gerne mal die auf zwei Szenen schauen, und zwar in der ersten Halbzeit hatten wir noch so eine Situation, in der Leroy Sané dort anders, wir hatten erstmal den Freistoß von Kimmich aus dem Halbfeld heraus, wo Radetzky erstmal, ich glaube von Thomas Müller war es, der den Ball dann aufs Tor geköpft hat, wie Radetzky das eigentlich fast immer so typisch macht, er setzt sich halt gut nach hinten ab und kommt dann gut in den seitlichen Abdruck, war es ja nicht mehr so wirklich, weil eher ein Abkippen, aber erstmal so dieses nach hinten absetzen, sich Zeit verschafft, war erstmal gut, und dann schießt Gnabry das Ding an den Pfosten im Nachhinein. Aber noch besser fand ich dann eigentlich im Nachgang diesen Schuss von Leroy Sané, zieht wieder nach innen und schließt dann mit links ab aufs lange Eck, und es sah eigentlich erst so aus, als wäre Radetzky erst dran, gar nicht dran gekommen, dabei ging es so uns aus, aber kam dann doch mit den Fingerspitzen dran. Also das war schon eine sehr, sehr gute Aktion. Wie hast du denn so die erste Halbzeit Radetzkys dort so wahrgenommen, speziell mal diese beiden Situationen?
Also ich sehe es genauso wie du. Also Radetzky ist ja dafür bekannt, dass er schnellen Bodenkontakt hat, auch dieses rechtzeitig fertig werden und auch im richtigen Moment, wenn es nochmal sein muss, eine Anpassungsbewegung macht und dann auch das gut löst. Also ich kenne Kollegen, die würden dann sagen, ja, das kann man technisch besser machen, aber dann sage ich, ja, ich weiß, was du meinst, aber er hält den Ball einfach, und das ist das, was ein Torhüter können muss, egal mit welchem Körperteil. Hauptsache, das Ding geht nicht rein. Und die beiden Szenen, der Freistoß, hast du schon perfekt beschrieben. Er macht diese, also ich finde schon mal spannend, er steht gar nicht so hoch, weil es gibt Torhüter, die würden vielleicht nur einen Tick höher stehen.
Olli Baumann zum Beispiel, so ist das so ein Kandidat, der dir direkt einfällt?
Ja, genau. Oder auch ein Gregor Kobel, glaube ich. Oder jetzt zum Beispiel Donnarumma. Der steht bei Freistößen auch immer sehr hoch. Der kann sich natürlich durch seine Größe noch mal mehr erlauben. Mhm. Genau. Und dann passt aber Radetzky richtig gut nach hinten an und ist dann rechtzeitig fertig und kommt dann, wie du gesagt hast, kippen. Oder ich sag...
entlasten ist es dann ja so, ne?
Genau, ein Tauchen. Okay. Wir sagen Tauchen oder ballferner Abdruck. Wobei abdrücken tut er sich nicht, deswegen passt Kippen eigentlich ganz gut oder das Tauchen und hält den dann gut. Genau, viele würden sagen, muss er halten, aber er ist halt auch rechtzeitig fertig. Und
genau.
Dadurch bringt er halt seine Technik halt auch auf dem Rasen und kann dadurch den Ball halten. Die eine Aktion, die müsste ich mir nochmal ansehen, aber die habe ich auch gesehen. Ja, den hält er auch einfach stark.
Genau, und da haben wir jetzt ja bei dieser Sané-Szene auch so einen Fall, was ich eigentlich auch nicht so gern sehe, aber was ja in den letzten Jahren so ein unabdingbares Tool geworden ist für Torhüter, dass man eben nicht einfach nur normal den Fuß quasi aktiv in die Ecke setzt, sondern Radetzky kommt ja aus einem recht breiten Stand und setzt den Fuß ja dann eher nach innen, um sich dann abzudrücken. Also das ist ja auch noch so ein Faktor, der jetzt in den letzten Jahren dazu gekommen ist, weil man eben recht selten einfach die Zeit hat, um den Fuß dann eher in die Ecke zu setzen und dann eher eben dieses nach innen setzen plus Abdruck. Wie stehst du dazu? Weil du bist jetzt einer, der sehr auf Technik achtet.
Ja, also man muss es so sehen, es gibt für jede Situation die perfekte oder geeignete Technik. Und ich bin schon definitiv der Meinung, dass man so Schüsse aus 16, 20 Meter, vor allem mit dieser Abkappbewegung, die ja Sané macht, und dann ist es ja, glaube ich, ja so diagonal, als Schuss zum Torwart, da hast du eigentlich an sich gar keine andere Möglichkeit, als den Fuß nach innen zu setzen, weil du so am schnellsten wegkommst. Und es haben auch sportwissenschaftliche Messungen ergeben auf Kraftplatten, dass du da die größte Kraft und auch die beste Hebelwirkung, will ich jetzt nicht sagen, aber beste Kraftübertragung in deinen Körper bekommst, um wegzukommen. Alles, was weiter weggeht, also wenn ich Zwischenschritte einbauen muss oder auch den Kreuzschritt, da kann ich gar nicht nach innen setzen, das geht gar nicht. Also da brauche ich dann den Schritt nach außen oder beim Abrollen setze ich den Fuß ja auch nach außen, kann dann theoretisch noch in den Abdruck kommen. Aber ich finde, da definitiv ist der Fuß nach innen definitiv richtig. Was halt viele Torhüter oft dann zusätzlich machen, die machen dieses Einspringen.
Ja, und das ist ja eigentlich Radetzky halt aber auch ein Kandidat für, finde ich. Ne? Also wir sehen es ja eigentlich schon bei dieser ersten Szene vorher, die vorher angesprochen wurde, bei diesem Kopfball, da springt Radetzky auch eher nach hinten. Wird dann rechtzeitig zur Fertig, ne? Das war auch gut, dann müssen wir nicht drüber reden, aber ich bin halt auch kein, oder Manuel Neuer, genau, ist ja eigentlich definitiv ein Paradebeispiel dafür, der halt immer in diese Schüsse hineinspringt, Auftaktsprung plus dann auf Fuß nach innen setzen. Bei perfektem Timing, sage ich mal, ist das alles kein Problem, müssen wir nicht drüber reden, aber wenn es eben diese halbe Sekunde, vielleicht diese Millisekunde dann nicht on point ist, das Timing, dann kann man halt sehr schnell einfach drohen, sozusagen zu spät in die Aktion zu kommen, finde ich.
Definitiv, also ich bin auch kein Freund vom Einspringen und das hast du damals auch in deinem Artikel in der Freunde, den muss er haben, auch richtig gut beschrieben, dass es verschiedene Torwarttypen gibt und Manuel Neuer zum Beispiel ist jemand, der schafft es immer im perfekten Timing, den reinzubekommen, aber es gibt halt auch viele Torhüter, ich glaube zum Beispiel Timo Horn war jemand, der hat es leider nicht so geschafft, das so gut ins Timing zu bekommen und ja, Radetzky macht es auch, aber er schafft es halt schon oft, das reinzubekommen. Nur mal, er braucht es halt scheinbar. Aber ich bin an sich, so wie du jetzt auch sagst, kein Fan davon. Genau, also und ja.
Am Ende des Tages, wer hält, hat recht. Du hast es ja vorhin schon mal anklingen lassen.
Richtig.
Das Thema Reinspringen, das lässt sich ja eigentlich auch auf diese, also es war eigentlich, finde ich, die Parade des Spieltags, wenn man so will, als Radetzky dort gegen Harry Kane aus kurzer Distanz pariert hat. Das war ja auch so eine Situation, die, finde ich, Lukas Radetzky am besten beschreibt. Gut, am besten hätte ich wahrscheinlich beschrieben, wäre der Ball dann irgendwie unglücklich noch ins Tor gegangen. Aufgrund seiner Slapstick-Aktion, gerade wenn ich an das Spiel im letzten Jahr denke, als man in München da gastierte, hat er ja auch so eine ganz komische Situation, wo dort ausgerutscht ist, gegen Thomas Müller, glaube ich noch. Aber in dem Spiel war es ja eben so, dass er keine Fehler gemacht hat. Aber diese 1-gegen-1-Situation, finde ich, beschreibt eigentlich sein Spiel perfekt. Also da liegen genau seine Stärken. Also diese kurze Distanz, aus der Harry Kane dort schießt, waren so 7-8 Meter. Radetzky kommt dann nach dieser kurzen Ablage von Thomas Müller, finde ich, super raus und springt dann eigentlich schon sofort in diesen großen Block rein, was man ja bei recht wenig Torhütern sieht. Aber ich bin halt ein großer Fan davon, in so einen großen Block reinzuspringen, weil ich finde, großer Block ist halt immer so eine Sache, die muss man aktiv, also den großen Block bin ich immer der Fan, dann den großen Block aktiv zu stellen, weil ja der große Block natürlich Zeit braucht, um ausgeführt zu werden. Anders jetzt als vielleicht der kleine Block, wo nur das Knie runtergesetzt werden muss. Aber so wie Radetzky das hier ausführt, großer Fan auf jeden Fall von, mit welcher Intensität, welche Dynamik er das da macht.
Ich suche gerade nochmal die Szene. War das der erste oder der zweite Link?
Das war natürlich der zweite Link. Der zweite Link.
Ah, okay.
Genau. Also, ja, da sehen wir halt diesen tollen Pass, glaube ich, von Davies, was da ein Zentrum Müller, mehr oder weniger, Pass, Halbablage, was immer das da war.
Jetzt habe ich's.
Und dann Kane dort. Ja. An Radetzky gescheitert. Genau, ich glaube, man sieht doch noch, was ganz lustig ist, bevor du dann anfängst, man sieht am rechten Bildrand dort Sané bereits schon jubeln, kurz bevor Kane dort abschließt. Und ja, dann war dann doch Radetzky dort der Spielverderber.
Ja, das stimmt. Also ich habe sie mir vorhin auch angeguckt, die Szene, und man sieht genau in dem Moment, bevor der Pass kommt, passt er halt nochmal 2 Meter an.
Ja.
Und das ist halt eigentlich der Schlüsselmoment für die Parade, weil wir werden es nachher sehen bei einem anderen Torwart, der halt dann das nicht macht. Genau, und dann steht man halt in der roten Zone. Und so hat er halt, oder die Red Zone genannt, und so hat er halt den perfekten Abstand für die Blockdistanz, die zwischen 0 und 3 Meter beträgt. Und hält den Ball dann richtig gut. Also es gibt jetzt einige Leute, die dann noch mehr ins Detail gehen würden und sagen würden, der Block an sich ist nicht gut. Den könnte man noch besser machen. Weil theoretisch er blockt nicht mit dem Schussbein.
Okay,
aber ist in der Situation ja falsch, weil den würde er mit dem anderen Bein an sich gar nicht bekommen. Und wie gesagt, wer hält, hat recht. Genau, weil er halt theoretisch seinen Körper ein bisschen eindreht und nicht nach vorne. Und genau,
ja, ich glaube auch manchmal ist es auch so, dass man ja gar nicht immer sofort, also nicht in jeder Situation richtig, immer, dass das Schussbein zukriegt. Wir hatten jetzt auch so eine Situation, ich glaube, das 2:1 von Stuttgart gegen Mainz jetzt am Wochenende war auch so eine Situation, der Robin Zentner das Ding auch ins Kurzeckner bekommen hat, aber auch da war es halt so, Zentner stellt halt nicht das Schussbein zu, also Gerassi schießt mit links ins kurze Eck gerade und Zentner stellt das, sein linkes Bein raus, nicht das rechte. Manchmal geht es halt nicht anders, wenn du in so einer Kürze der Zeit dort vorschieben musst, dann noch das richtige Bein rauszustellen, das ist halt wirklich eine Sache von einem halben Meter vielleicht, wenn er da vielleicht auch einen Zwischenschritt hinbekommen würde, dann hätte er vielleicht das andere Bein rausgestellt, aber nochmal, so eine Situation, da will ich jetzt gar nicht groß krass ins taktische oder ins technische Detail gehen, weil ich finde, das ist auch so eine super Parade. Also das weiß nicht, dass er jetzt irgendwie, sag ich mal, Glück hatte, auch wenn Glück da immer relativ ist, weil du arbeitest ja trotzdem, dass du nach vorne schiebst, Druck ausübst im richtigen Moment und so. Insofern war das jetzt für mich eine super Parade von Lukas Radetzky und
definitiv. So. Sehe ich genauso, ja.
Genau, und das war jetzt auch, finde ich, auch so das i-Tüpfelchen auf diesem sehr, sehr guten Spiel, was er da gemacht hat. Ich hatte es eingangs schon gesagt, also wurden sämtliche Mannschaften des Spieltages gewählt, finde ich auch völlig zu Recht. Und nachdem Leverkusen ja jetzt schon als Meisterkandidat so irgendwie gehandelt wurde, das ist ja, finde ich, auch schon mal ein Beweis dafür, dass Alonso dort gute Arbeit leistet und anscheinend ja auch ein Magier ist, wenn er es schafft, dass Lukas Radetzky dort ein fehlerfreies Spiel in einem Spitzenspiel macht und sich keinen Patzer erlaubt.
Aber da muss man auch ein bisschen David Thiel auch nach vorne stellen, der Torwarttrainer, der schon seit Jahren dort ist. Und wenn man es jetzt mal genau nimmt, Leverkusen hatte eigentlich ja an sich nie schlechte Torhüter. Also Jörg Butt, René Adler, Bernd Leno, Radetzky, also die hatten eigentlich nie eine wirkliche Torwartbaustelle. Nie.
Ja, aber ich glaube auch nicht, also und mit Radetzky hattest du auch nie einen sicheren Rücker, weil der hat ja halt immer pro Saison Minimum 2 bis 3 Tore verschuldet. Durch Unkonzentriertheiten, durch Slapstick-Aktionen.
Ja.
Also da kann jetzt auch kein Torwarttrainer explizit irgendwas für. Liegt dann wahrscheinlich auch daran, eher am Scouting oder wie auch immer. Ne? Aber das war dann doch schon sehr auffällig, dass es bei Leverkusen dann immer für das absolute Top-Level dann nie gereicht hat. Also Radetzky war für mich in den letzten Jahren nie ein Top-5-Torhüter. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, wenn man guckt, was Wolfsburg hat oder Hoffenheim hat oder mittlerweile Köln zu einigen Jahren, von Bayern und Co. mal ganz zu schweigen, die ja dann in der Tabelle ja sowieso vor ihnen sind. Aber das, da muss ich schon sagen, dass andere Vereine besser aufgestellt waren, so in den letzten Jahren.
Das stimmt, ja.
Aber trotzdem, wie viel Spiel hat Radetzky jetzt für Leverkusen gemacht? Geht auch schon locker in die über 200 oder so. Das machst du ja auch nicht einfach mal so. Also ganz blind scheint er es auch nicht zu sein. Und solche Slapstick-Aktionen, so ist es ja dann trotzdem immer noch im Torwartspiel, bleiben dann ja eher im Gedächtnis als eine sehr gute Parade. Aber deswegen gibt es ja diesen Podcast, dass wir auch diese tollen Paraden herausfinden wollen.
Fandest du ihn bei Frankfurt noch einen Tick besser als bei Leverkusen?
Schwierig zu sagen, weil ich habe in Frankfurt auch gar nicht so krass viel gesehen von ihm. Außer jetzt so diese heroischen Spiele gegen Bayern, halt das DFB-Pokalfinale und so weiter. Ne? Da war er halt so einer der Schlüsselspieler. Aber Ja, ich sag mal, in Frankfurt schafft es halt auch, ein Kevin Trapp gut auszusehen, sag ich mal, ne? Der jetzt ja taktisch und technisch auch nicht erhaben ist, aber, also überspitzt formuliert, aber ja, kann auch sein, dass Radetzky da einfach ein bisschen besser nochmal angekommen ist als Typ und vielleicht auch so man, eine Mannschaft wie Frankfurt, die jetzt nicht immer um die Champions League Plätze mitgespielt hat damals noch, das mal eher verziehen hat, wenn da mal ein Bock geschossen wurde seitens des Torhüters.
Ja.
Okay, dann lass uns mal weitergehen zum, zu einer anderen Spitzenmannschaft oder eine, die es auch in diesem Jahr wieder werden will, nämlich den BVB, die gegen den SC Freiburg gespielt hat. Du hast es ja, glaube ich, vorhin schon mal so leicht anklingen lassen, dass da ein Torhüter nicht ganz so schnell geschalten hat und nicht mit der letzten Konsequenz dort vorgeschoben ist. Und ich vermute mal, dass es eventuell auf Noah Achebodo zutrifft, der bei dem 2:3 aus Freiburger Sicht für mein Dafürhalten so ein bisschen so diese Erfahrung eines ausgebufften Erstliga-Keepers so ein bisschen hat vermissen lassen. Also wir sprechen über diesen Freistoß, den Marco Reus dort reinbringt. Mhm. Und der dann irgendwie aus dem Getümmel heraus von Mats Hummels dann über die Linie gedrückt wird. Achebodo, ja, macht dazu eine Mischung aus kleinem Block und ich stelle mich mal irgendwie so ein bisschen, oder schmeiße mich da so ein bisschen rein. Sieht dann sehr, sehr unglücklich aus. Auf jeden Fall ein Kannball, ja, würde ich sagen, für Achebodo. Wie siehst du das? Wie würdest du das mit dem Torhüter von dir auswerten, wenn es da so eine 50-50-Situation gibt?
Ich habe mir die Szene vorhin angeguckt, bekomme sie gerade nicht hin, aber ist nicht schlimm. Ich habe sie noch im Kopf. Wo fange ich an? Genau, also er ist ja ein junger Torhüter und definitiv einer, der top werden kann in der Bundesliga, weil er sehr viele Anlagen hat.
Ja.
Aber jetzt kommt er als junger Torwart genau in ein Jahr rein, wo Freiburg, glaube ich, ein bisschen ins Schwimmen kommt. Also ich glaube, das wird so eine Saison, die nicht so wird wie die letzten Jahre. Ich glaube, die werden ein bisschen ins Schwimmen kommen. Das merkt man auch ein bisschen an der Mannschaft, an der Hintermannschaft und auch an der Gesamtmannschaft, dass sie nicht diese Sicherheit haben, die sie sonst hatten. Und jetzt ist es als junger Torwart extrem schwer. Außer du bist ein total Verrückter und das bringt dich gar nicht durcheinander, aber da gibt es ganz wenige auf der Welt, die das können. Also es ist an sich normal, dass man dann erstmal reinkommen muss. Und ich glaube, das wird bei ihm auch passieren. Und jetzt der Übergang zu der Szene. Er versucht ja mit einem kleinen Block das Ganze zu lösen. Ich finde, er geht ein bisschen zu vorsichtig ran, denke aber, dass wenn er eine andere Technik gewählt hätte, den Ballangriff.
Mit den Händen voran sozusagen?
Genau, mit den Händen voraus rein. Manche würden vielleicht sagen, rein hechten mit der Hand voraus, aber in Torwarttrainersprache Ballangriff. Und wenn er da sehr aggressiv reingeht, dann bekommt er, glaube ich, den Ball und eventuell sogar sicher. Aber es ist auch eine schwierige Situation, die ist nicht easy, weil du musst in Millisekunde schalten und siehst natürlich als Torwart immer extrem blöd aus. Ist aber eine Szene, wo du halt draus lernen kannst.
Im Idealfall, ne?
Ja.
Genau. Bin ich voll bei dir. Also bisher war es ja auch so, dass Achebodo sich recht wenig hat zu Schulden kommen lassen, aber es auch nicht diese Szene dabei hatte, wo du siehst, okay, der hat jetzt quasi mehr Punkte sich in der Aktion gehabt als Punkte kostende. Also das würde ich jetzt schon sagen, als eine Punkte kostende Aktion.
Ja.
Weil er eben dann das auch dann für den Rückstand gesorgt hat und dann auch letztlich den Sieg eingeleitet hat dann für Borussia Dortmund. Ja, und die Situation, ich glaube, mir ist das dann direkt irgendwie, als ich die Szene gesehen habe, eingefallen, weil ich dann auch parallel dazu noch das Heidenheimer Spiel gesehen habe mit Kevin Müller dort im Tor. Und ich glaube, so Kevin Müller, oder wenn ich auch so einen Rafael Rikiewicz denke, der bei euch letztes Jahr in Augsburg noch war, da hätte ich auch gerne mal gesehen, wie die dort die Situation gelöst hätten, wie sie vielleicht hingegangen wären mit den Händen voran, Ballangriff. Und wo dann vielleicht mal wo dann vielleicht auch mal Tummels hingeflogen wäre, so, weißt du?
Ja.
Also, so eine Situation, da vielleicht auch diese Angst will ich ihm jetzt gar nicht unterstellen, weil Achebodo ist ja auch ein Baum von einem Mann, so.
Ja. Also,
oder vielleicht immer so dieses leicht zögerliche, was man dann vielleicht hier in der dritten Liga noch gegen Stürmer oder gegen Angreifer, die jetzt nicht ganz so spritzig sind oder nicht ganz so erfahren sind, einfach durchzulaufen, wie jetzt Mats Hummels zum Beispiel, der auch einen guten Torinstinkt hat für einen Verteidiger. Ja, dass er da vielleicht einfach dachte, okay, da reicht es, wenn ich einfach nur den Block stelle, wo will er denn groß hin? So ein Ballangriff, weiß ich nicht, also wäre mir auch zu riskant, also mir selber als Torhüter zu riskant gewesen, weil dann, glaube ich, kracht es auch ordentlich und dann rauscht eben der Matze Ginter von der linken Seite rein oder dann eben Mats Hummels oder mit Pech reißt du sein Bein da irgendwie weg, weil er den Ball vorher wegspitzelt. Also super schwierige Situation, aber ich finde, er kann sie besser lösen, wenn er da ein bisschen entschlossener zum Ball hinausschiebt. Das klingt immer so ein bisschen plump, wenn man einfach sagt, muss er entschlossen hingehen, aber das trifft es, glaube ich, am ehesten. Auch den Block auch nicht sauber ausgeführt, wie ich finde, hat dann eher das Körpergewicht, den Oberkörper nach hinten. Also, das ist eigentlich so eine 50-50-Szene oder 60-40-Szene, wo ich sage, kann er eher halten, sollte er eher halten.
Ja, ich gebe dir recht mit dem Ballangriff. Das ist natürlich nicht ungefährlich, aber ist dir wahrscheinlich auch schon aufgefallen, viele Torhüter, wenn sie den Ballangriff machen, dann kippen die immer so seitlich rein. Und an sich sollte der Ballangriff ja sein wie so ein Pfeil, wo man wie so ein Pfeil nach vorne geht, die Hände gehen nach vorne, dann habe ich auch einen Schutz vor den Füßen des Gegners, weil erst kommt meine Hand und dann kommt mein Kopf. Aber ja, auch der
genau, als er noch so leicht springender, als er noch so leicht springender Ball war, ne?
Genau. Aber mit kleinem Block gebe ich dir auch recht, der ist einfach nicht auch gut ausgeführt. Genau.
Ja. Dann finde ich, könnte man es dann auch dabei belassen, weil es ja vorhin schon gesagt, er wird daraus im Idealfall eben lernen, junger Torhüter, der dann in einer schwierigen Situation, der halt in Freiburg ist, wird man auch sehen, wie es da weitergeht. Weil du eben sagtest, so ein Torhüter muss da eben sein beim Ballangriff wie so ein Pfeil, ist nur noch Marcel Schuhn heißt der, ne, von Darmstadt, hat er auch eine Szene gegen Gladbach jetzt am Wochenende dabei in der ersten Halbzeit, wo er auch super dort mit einer Faust dort geklärt hat, also da gefällt mir richtig gut, hat er auch viele gute Aktionen im 1 gegen 1 wieder mit dabei, also auch dieses Jahr wieder Aufstiegstorhüter gefallen mir sehr, sehr gut in dieser Saison, muss ich sagen, bei sämtlichen Aufstiegsteams, die wir haben.
Ja, das stimmt. Die bringen auch so die alten Attribute mit, die man so braucht. Keine Angst und die Aktion durchführen. Und ich habe zu meinen Torhütern immer gesagt, auch als ich Landesliga-Herren trainiert habe, ihr dürft nicht zum Denken anfangen. Weil wenn du als Torhüter zum Denken anfängst, hört sich vielleicht jetzt ein bisschen komisch an, aber dann ist vorbei. Weil wenn zum Beispiel so ein seitlicher Ball auf dich kommt, du überlegst jetzt ja, nehme ich einen Korb oder löse ich es durchs Kippen, dann hat man Mischmasch und dann wird es halt gar nichts. Und da muss man sich halt für eine Technik entscheiden, die durchführen, durchziehen und dann wird es auch erfolgreich. Und das Riemann und die anderen, wie sie heißen, die machen das richtig gut. Also keine Angst, die hauen da alles rein und funktioniert dann auch.
Ja, dann lass uns doch gleich mal bei Manuel Riemann bleiben, wenn du ihn schon angesprochen hast, der da auch alles reingehauen hat. Da verschlägst du mir gleich die Stimme. Und zwar haben wir da so eine Situation, in der Frankfurt einen Ball auf Larsson spielt, den Neuzugang bei der SGE, der den Ball seitlich im 16er oder kurz vor dem 16er annimmt, dann mit einem Kontakt reinnimmt, den Zweikontakt ist dann so etwa, was sind das, seitlich 11 Meter vorm Tor. Mhm. Ich fand es interessant, dass Riemann dort sofort eigentlich durchgeschoben hat. Also Larsson war noch gar nicht mehr richtig am Ball und Riemann schiebt sofort drauf. Also können das vielleicht auch so diese Erfahrungen sein, die er da vielleicht auch ausgespielt hat? Wie siehst du das?
Also mir ging es auch so, als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, Respekt da rauszukommen, aber es hat ja auch funktioniert, weil er kommt auch sehr schnell raus und ich glaube, er hat einfach sehr gut eingeschätzt, vielleicht durch seine Erfahrung, dass er genau in den perfekten Abstand kommt, weil in dem Moment, wo er rausläuft, hat er immer noch nicht den Ball am Fuß. Und das ist ja als Torwart die perfekte Möglichkeit, um nochmal ein paar Meter ranzukommen, um dann in die Blockdistanz zu kommen. Weil du hast ja immer drei Möglichkeiten als Torwart. Entweder du bleibst hinten oder schiebst ein Stück ran oder Ballangriff oder in die Blockdistanz kommen. Und genau, weil eigentlich gibt es viele Torhüter, die wären wahrscheinlich hinten drin geblieben, weil sie sagen, ja, dann stehe ich hinten gut und bin dann bereit auf das, was kommt, weil es wäre immer noch dann ja fast 10 Meter gewesen, wenn er da geschossen hätte. Und aber die andere Seite, die, glaube ich, das voll berechtigt, dass es Riemann durchzieht, die Verteidiger sind relativ weit weg. Die bekommen keinen Zugriff. Also die können keinen Abschlussdruck auf den Stürmer drauf bekommen, dass der dann genötigt ist, sofort zu schießen und dann eventuell auch auf den Torwart schießt und nicht ins Eck. Ja. Deswegen finde ich, macht Riemann dann alles richtig. Genau. Der Block. Da hätte ich jetzt ein paar Kollegen, die da ein bisschen kritisch wären, aber es funktioniert, wie er es macht. Genau.
Weil er so ein bisschen, also weil er wahrscheinlich nicht ganz so seitlich springt, sondern eher so eine Mischung ist aus wie nennt man es, also davor packen, weil das ist ja kein, also im seitlichen Block bist du eher darauf aus, sozusagen deine Arme seitlich zu halten, ne, und eher so auf einem Knie rauszurutschen, so ein bisschen wie wir es bei Radetzky vorhin besprochen hatten. Genau. Ne? Und ja, in der Situation ist es so, dass Riemann dann eher auf dem Hintern fällt und so eine Mischung aus, wie ich schon sagte, davor packen und großer Block irgendwie versucht.
Ja, genau, richtig. Also es ist so ein Misch aus so ein bisschen nach hinten fallen, ein Misch aus Grätsche, Block. Genau, aber jetzt nicht, dass die Zuhörer hier denken, boah, der Daniel aus Augsburg, der ist ja mega kritisch. Nee, also er macht es schon richtig gut, weil was er richtig stark macht, der geht einfach raus. Und da bekommen viele Stürmer einfach dann Angst. Und das funktioniert genau. Einfach
noch richtig gut. Noch dazu ist ja Hugo Larsson, wollte ich vorhin noch einschieben, jetzt im Sommer erst 19 Jahre alt geworden, also wahrscheinlich spielt er auch so diese, ne? Also weiß ich jetzt nicht, ob jetzt Manuel Riemann das genau wusste, aber ich glaube schon, dass er weiß, dass es jetzt trotzdem ein junger Spieler ist, der die Liga noch nicht kennt.
Ja. Aber ich frage mich halt, wenn du jetzt halt so einen Kane hast oder andere Stürmer auf Top-Niveau, die den Ball dann so 20, die sehen, dass er mit den Füßen eigentlich unten schon ein bisschen was offen ist, weil es halt der Block nicht richtig durchgeschoben ist von den Beinen, dass dann er so 20 Zentimeter den Ball vorbeichippt und dann geht der Ball halt genau über die Beine oder unten durch, weil er hält ihn ja mit den Händen. Genau, wenn man jetzt richtig kritisch ist. Aber trotzdem top gemacht. Also muss man erstmal halten und ist auch eine Schlüsselszene, weil das verunsichert auch einen Stürmer und gibt auch der Abwehr nochmal Selbstvertrauen und auch wie er sich danach feiert. Also das ist halt typisch Manuel Riemann.
Ja.
Genau, also ich durfte auch mal mit Peter Greiber auch mal sprechen und der hat auch gesagt, der Riemann, das ist ein Torwart, wird schwierig, wenn der Nummer 2 wäre.
Ah, okay, verstehe.
Genau, ja. Als Typ.
Okay.
Genau.
Ja. Dafür hat man ja dann mit Michael Esser einen zweiten Mann in der Hinterhand, der ja dann wohl diese Rolle sehr, sehr gut ausfüllt. Kam ja, glaube ich, die letzte Jahre immer mal im Pokal rein. Seine Sachen dort auch immer gut gemacht. Also.
Ja.
Aber ich finde, das ist auch so ein ganz interessanter Punkt. Ich habe jetzt am Sonntag hat ja Everton gegen Arsenal gespielt und Arsenal-Trainer Mikel Arteta hat in einem Interview verlauten lassen, dass er dann doch hin und wieder schon mal überlegt hat, ob er innerhalb eines Spiels einfach mal den Torhüter auswechselt, gerade zur Halbzeit, weil er gemerkt hat, Ab der 50. Minute kippte, 60. Minute kippte, es war halt immer mal so ein Spiel und dann hat man halt statt 1-0 über die Bühne zu bringen, halt nur 1-1 gespielt, weil man dann, wenn ich das so die Aussagen richtig gedeutet habe, einen Torhüter hinten im Tor hatte, der jetzt auf der Linie nicht so stark ist oder man hätte vielleicht eher einen gebraucht, der spielerisch besser ist. Wie stehst du generell dazu? Ich meine, gut, jetzt im Jugendbereich ist nochmal ein bisschen anders, da kann man natürlich immer mal, oder sollte man natürlich eher wechseln, aber jetzt im Erwachsenenbereich, wenn man jetzt auch das Beispiel, weiß ich nicht, wir können ja mal bei Arsenal bleiben, weil man da eben mit Aaron Ramsdale und David Raya, wenn du jetzt Arsenal verfolgst, können wir über die beiden sprechen, ansonsten können wir sprechen über, wen haben wir da noch? Michael Esser, Manuel Riemann vielleicht. Ja, Esser, der da so vielleicht so ein bisschen ruhiger ist, Riemann, den man ja in der letzten Saison da so vorgeworfen hat, dass er da hin und wieder mal zu sehr übers Ziel hinausgeschossen ist oder zu motzig drauf war. Also würdest du das auch so machen im Erwachsenenbereich, dass man mal je nach Gegner oder sogar je nach Spielsituation wechselt, wie man es vielleicht auch mit einem Verteidiger macht, den man dann reinbringt, um das Ergebnis zu halten?
Boah.
Sehr lange Frage, ich weiß.
Ja, schwierige Frage. Ja, also diese Diskussionen oder Fragen kommen ja immer wieder auf. Beim Handball wird ja schon sehr viel gewechselt, um auch nochmal so einen, so einen zusätzlichen Push zu geben. Oder genau. Im Fußball weiß ich nicht, ob es schwierig ist, weil du warst ja auch selber Torwart und ab und zu spiele ich auch selber im Tor in einem Verein und da hatte ich vor ein paar Monaten ein Spiel, ich bin einfach am Anfang nicht ins Spiel gekommen, so wie die anderen auch. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt, Daniel, jetzt musst du reinkommen. Und dann war es auch so und dann war ich drin. Und
du hast quasi den Oli Kahn gegen Chapuisat damals gemacht. Bist du
Nee, es war am Anfang einfach zwei blöde Gegentore, wo man vielleicht einen sehr guten Tag halten kann, aber ich war einfach irgendwie nicht im Game. Und dann habe ich mir gedacht, ich muss jetzt reinkommen. Und dann war eine Aktion, da habe ich den Ball gehalten, da wusste ich, jetzt bin ich drin. Und so war es dann auch, das ganze Spiel war wirklich heiß, ist dann 4-3 ausgegangen. Und ja, und die Chance nimmst du halt einem Torwart. Weil du kannst dich ja manchmal da schon so ein bisschen rumhangeln und dann nochmal rein, richtig reinspielen, wenn du in den richtigen Momenten da bist. Und das nimmst du halt dann dem Torwart, wenn du ihn raustust. Und boah, also vor allem, wenn du halt die Möglichkeit hast, nochmal einen Stürmer vorne, einen frischen Stürmer einzuwechseln oder auch Mittelfeldspieler, dann nochmal was zu geben fürs Spiel, für deine Mannschaft, weiß ich nicht, ob man das machen würde mit einem Torwart. Also Louis van Gaal hat es ja gemacht beim Elfmeterschießen öfters schon.
Ja, macht das durchaus und da bin ich voll bei dir, genau. Aber in allen anderen Spielsituationen finde ich auch, macht das, finde ich, wenig Sinn, weil man eben auch der Mannschaft dann was nimmt. Plus, du musst jetzt mal auch den Torhüter, also vielleicht im Sommer mag das alles gehen, aber lass das mal irgendwie in einem verregneten November in Augsburg oder in Heidenheim sein, ne, wenn es da dort um heiß hergeht. Da will ich erstmal jemanden sehen, der dort als Torhüter auch erstmal den Mut hat, vielleicht sogar bei der ersten Flanke direkt rauszukommen aus der kalten. Ja. Also wäre für mich auch Wahnsinn. Also den Vorschlag, den teile ich auf gar keinen Fall. Den würde ich gar nicht mitgehen.
Ja.
Dann lass uns mal einfach das Thema abhaken, wenn du da nichts mehr weiter zu sagen hast, oder das Spiel auch. Und mal nach Müngersdorf gegen Köln, gegen die TSG Hoffenheim. Da gab es einen, mit vielleicht eines der schönsten Tore des Spieltages, auf jeden Fall eines der sehenswertesten Tore des Spieltages, aus der eigenen Hälfte. Von Grilic müsste es gewesen sein, wenn ich mich richtig entsinne. Wir haben dann einen Abspielfehler der Kölner Hintermannschaft. Marvin Schewe versucht noch zu retten, was ja gefühlt nicht mehr zu retten ist, muss der Kopf und Kragen riskieren, um vor Bayer den Ball zu kommen. Und grätscht den Ball dann zum Gegner, also direkt dann zu Grilic, der ja dann direkt abschließt aus der eigenen Hälfte, der Ball fällt dann hinten ins Tor rein. Wie würdest du, oder wie bewertest du die Szene von Marvin Schwebe? Würdest du auch von einem klaren Torwartfehler sprechen? Macht das trotzdem gut? Ist das vielleicht eine andere Möglichkeit, das Ding zu verteidigen?
Ich schaue es mir gerade nochmal an.
Dann guckst du erstmal Ruhe an. Ich würde mal kurz meinen Take dazu geben, würde ich mal sagen.
Ja, dann mach mal. Okay.
Ich denke, dass, also was wollen wir Marvin Schwebe ja groß vorwerfen? Weil, wenn er hinten im Tor bleibt, wird es halt so eine 1 gegen 1 Situation von Bayer, der dort im höchsten Tempo drauf zuläuft. Ich bezweifle jetzt, dass Chabot dort noch rechtzeitig hinterhergekommen wäre, der dann fast davon irgendwie abgefangen hätte, weggekretscht hätte, weil Chabot eigentlich da nicht mehr so krass dran gekommen wäre, glaube ich, in der Situation. Deswegen finde ich erstmal richtig, dass Schwebe dort rauskommt, dann auch erstmal im Tempo. Also ich hätte erstmal gar nicht damit gerechnet, dass Schwebe so hoch steht und dort so schnell rauskommt, das fände ich erstmal gut. Ich glaube allerdings, dass Schwebe einen Tick zu früh schon runtergegangen ist und dadurch eigentlich keine Möglichkeit hatte, vielleicht jetzt den Ball noch kontrolliert zu klären, sondern eher aus dieser Grätsche heraus dann den Ball wegzuklären. Ins Aus, nach rechts klären, wäre schwierig gewesen, beziehungsweise gar nicht möglich, finde ich, weil dann Bayer ja quasi dort an ihm vorbei, oder Bayer hat quasi die Seite zugemacht, das wäre, glaube ich, nicht möglich gewesen, dort den Ball zu seiner Rechten ins Aus zu spielen. Deswegen fand ich die Entscheidung erstmal gut. Es war dann, glaube ich, aber nur unglücklich, dass der Ball halt dann genau an Martel war, glaube ich, oder es kann sein, der Sechser war bei Köln. Nee, Hübers war es, Verzeihung. Und Hübers war irgendwie so leicht vorbeigeht, so in den Rücken gespielt und dann direkt zu Grilic. Also kam sehr, sehr viel Unglückliches zusammen aus Kölner Sicht, muss ich sagen. Oder aus Sicht von Marvin Schwebe.
Ja.
Jetzt darfst du gerne deinen Take dazu geben. Stimmst du damit überein?
Also, du sagst eigentlich genau das, was ich auch sagen wollte. Sehr gut. Also viele hätten gesagt, oder haben wahrscheinlich gesagt, ja, warum kommt er da raus? Da muss er nicht rauskommen. Auf der anderen Seite wollen wir immer mitspielende Torhüter, so wie viele immer die Manuel Neuer-Szenen erwähnen von der WM 2014 gegen Armenien, wo er im Sprinterduell an der Außenlinie klärt wie ein Außenverteidiger. Ich glaube, die Zeit, den Ball anzunehmen, Fuß und dann vielleicht mit einer Antäuschbewegung rechts von ihm aus wegzuziehen oder nach links innen, ist, glaube ich, schon schwer. Ich glaube, man kann das schon nur übers Grätschen lösen. Ich weiß auch nicht, ob die anderen Mitspieler vielleicht hätten besser schalten können, als der Ball wegspringt, weil die ja eigentlich kaum in die Gegenpressing-Bewegung kommen, weil eigentlich muss ich ja sehen, wenn mein Torwart einen Kopf und Kragen riskiert, dass ich sofort den Ball irgendwie wiederbekomme oder halt den Offenheimer Stör. Also an sich finde ich es echt top, dass er rauskommt. Und das ist dann einfach so eine Szene, die einfach schief gehen kann. Mhm. Weil ob der dann später im 1 gegen 1 in den Ball reinhaut oder hier, ist dann auch egal. Und das ist dann einfach auch Pech. Und dann noch gegen einen Ex-Verein ist natürlich auch noch nochmal Pech für ihn.
Ja.
Ich weiß nicht, ob du das noch im Kopf hast. Damals Sascha Buchert von Hertha hat Spiele gemacht als Nummer 2 und es waren 3 Bälle, wo er 3-mal einen Flugkopfball gemacht hat.
Ja.
Genau, und alle 3 Szenen sind leider schief gegangen. Und da wurde der ja auch durch den Kakao gezogen und das hat mich damals so extrem geärgert, wo ich mir denke, ja, sieht unglücklich aus, aber was soll er machen? Also manchmal ist es halt einfach so. Also ich finde, er kann da nicht viel anders machen.
Mhm. Ja, genau. Die Frage wäre dann auch, wie würde die Szene weitergehen, wenn er jetzt, wenn wir uns sozusagen die Stadtszene angucken, in der oder die Stadtposition von Schöbe, ne, von wo aus er losläuft, und Bayer wäre dann sowieso ja eh als erster vor Hübers oder Schaboda in den Ball gekommen, wäre es vielleicht auch gewesen, dass er von dort aus versucht, den Ball dann direkt reinzuschlänzen, zu lupfen aus größerer Distanz, so. Also weil Schwebe ja proaktiv vorher schon mitgespielt hat. Also ich finde, das ist irgendeine Aktion oder eine Entscheidung muss er treffen. Ich finde, er hat auch in dem Fall die richtige Entscheidung getroffen. Nur die Ausführung war dann, wie gesagt, sehr, sehr unglücklich aus der Sicht von Marvin Schwebe, würde ich sagen.
Ja, genau. Und ob der Innenverteidiger den Ball noch bekommen hätte im 1 gegen 1 Duell, wenn er es gut macht, mit nach außen lenken vielleicht schon, aber ansonsten das steht leider in der Glaskugel.
Genau, ja, da müssen wir nicht weiter drüber spekulieren, wie es da ausging. Ich hatte dann noch eine andere Szene stutzig gemacht. Ich hatte auf jeden Fall eine Rückfrage auf Twitter bekommen, ob da Schwebe sich hätte besser verhalten können. Wir haben jetzt wieder Bayer hier im Fokus, der wie ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Er zieht das 13-0 sehr sehenswert im Schlenzer vom Strafraum-Eck, von der Strafraumkante. Schwebe war noch leicht dran, greift dort über. Und da kam jetzt die Frage, ob Schwebe nicht zu weit vorn stand. Würdest du dieser Kritik teilen oder würdest du sie eher erwidern?
Definitiv. Also ich finde auch, dass er zu weit vorne steht. Genau. Und weil er bekommt den Ball ja noch mit der Übergreiferhand, bekommt der leichten Finger, glaube ich, ran und lenkt ihn dadurch an die Latte. Ja. Der Ball geht aber leider trotzdem in der Unterlatte rein. Also ich bin schon definitiv der Meinung, er steht zu weit vorne, weil wenn er weiter hinten steht, hat er den auf jeden Fall. Und dann sagen alle Reporter, überragende Parade oder Flugshow von Schwebe, irgend sowas kommt dann wieder. Und so ist es halt leider das Gegenteil. Aber ich könnte mir vorstellen, warum er so weit vorm Tor gestanden ist, weil er eventuell vielleicht auch dachte, es könnte noch, der Ball könnte so reingeflankt werden.
Zu Kramaric, ne? Oder ganz drüben dann.
Genau.
Weghorst, so, ja.
Genau, dass er sich so die Option noch nimmt, da vielleicht auch da zu sein oder auch für einen Ball in die Tiefe, wo man dann Ballangriff machen könnte. Aber es gibt ja dann schon den Moment, wo man eigentlich sieht, der schießt aufs Tor. Hm. Also nach dieser Bewegung nochmal nach innen mit dem rechten Fuß, wo er mit der Außenkontakt mitnimmt und dann schießt er ja.
Ja.
Genau. Warum er jetzt dann auch vielleicht auch aus anderen Gründen da stand, weiß ich nicht. Aber vielleicht hat er auch einfach in dem Moment nicht dran gedacht, weil er einfach so konzentriert auf den Schuss war. Aber an sich, wenn er weiter hinten steht, hat er den definitiv. Also
ja,
da teile ich die Meinung.
Wir hatten ja auch so die Situation, dass Schwebe vorher erst recht hoch stand, bevor dann Bayer den Ball dazu kurz nach der Mittellinie bekommen hat und dann das Dribbling geht und sich dann nach hinten orientieren musste, während Bayer eben auf das Tor zulief und dort Chabot eingedreht hat. Vielleicht lag es einfach daran, dass Schwebe sich sozusagen zu wenig Zeit hatte, um dort sich einen abzusetzen und dann er versucht hat, schnell ins Stehen zu kommen, bevor er irgendwie überrascht wird und dann ja dieser halbe Schritt vielleicht noch, oder dieser ganze Schritt vielleicht noch hinten gefehlt hat. So mein Take vielleicht noch dazu.
Ja.
Da hast du ja schon gesagt, er kommt leicht mit den Fingerspitzen dran und das sind ja letztlich diese Bälle, die man halt auch jahrelang als Toter auch im Training trainiert, dass man genau solche Dinge halt hält. Ärgerlich, aber beschreibt, glaube ich, diesen Kölner Nachmittag ganz gut. War eh, glaube ich, ein ausgeglichenes Spiel, hat dann diese 2 Freak-Tore, halt das von Gregoritsch und von Grilic natürlich Und ja, das Tor von Bayer, die dann so ein bisschen ärgerlich waren. Auf der anderen Seite Olli Baumann mehrmals wieder gut gehalten, wie die letzte Spiele eigentlich sowieso schon, kam jetzt hier im Podcast bisher noch gar nicht so groß zum zu Wort, aber Baumann spielt auf jeden Fall wieder mal eine sehr, sehr gute Saison für Hoffenheim und ja, hat maßgeblich dazu beigetragen, dass man hier das Ding gewonnen hat am Ende des Tages. Expected Goals 1,0 zu 1,0, also es war schon eigentlich eher ein Unentschieden, was getarnt war, als eine 3:1 aus Hoffenheimer Sicht.
No. Genau, Baumann, überragender Torwart, bin auch ein riesen Fan von ihm.
Ja, jeder Torwarttrainer ist irgendwie, oder jeder, aber irgendwie, keine Ahnung, sonst kriegt das sonst keiner wahrscheinlich so richtig mit, weil er halt in Hoffenheim spielt und nicht in Frankfurt, Gladbach oder wo auch immer, wo halt die das mediale Interesse
ist. Ja, auch seine Ruhe, die er immer hat, also aus der er arbeitet und deswegen ist er auch halt immer in der Nationalmannschaft auch immer dabei.
Was? Genau. Baumann, da war der jetzt zum ersten Mal, wenn man dabei seid, gefühlt einer halben Ewigkeit oder so, ne? Glaube ich.
Ja, aber halt, dass er ab und zu halt so, genau. Dabei ist, genau. Dass das halt der Grund ist, was ja gar nicht, sag ich mal, so einfach ist mit den anderen Torhütern, die da so dabei sind. Mit einem Ter Stegen, einem Neuer oder einem Trapp von den Namen her und den Vereinen.
Ja, aber hallo, genau. Dann hast du noch Bernd Leno, der bei Fulham sehr, sehr gute Arbeit derzeit leistet, aber ja, verletzt war. Einer, der es eventuell auch schaffen könnte, ich weiß, wir hatten es ja vorher schon gesagt, Daniel, zum Thema FC Augsburg, kannst und willst du dich nicht äußern? Ich würde es trotzdem machen, weil mir diese Szene zum 2:0 aus Leipziger Sicht nicht gefallen hat am Wochenende, als Xavi Simmons dort aus zentraler Position Openda bedient, der den Ball an der 16er Kante direkt zentral annimmt und mit dem zweiten Kontakt schießt und Finn Dahmen dort zum 5-Meter-Raum vorschiebt. Also wie gesagt, du musst dich jetzt hier nicht kritisch über deinen Tode deines Vereins äußern. Ansonsten haben wir jetzt hier die zitierfähige Schlagzeile, da auf jeden Fall sicher. Der Torwarttrainer kritisiert eigenen Mann. aber ja, wie siehst du die Szene? Also ich fand es, hat er, glaube ich, kurze Zeit später nochmal so eine Situation ganz gut gelöst im 1-gegen-1, auch wieder gegen Openda, wo aber die Situation deutlich reifer dafür war, rauszurücken. Also hier hat er sich, glaube ich, ein bisschen verspekuliert, weil er vielleicht dachte, der erste Kontakt kommt nicht so gut zustande.
Also ich war ja selber im Stadion und meine erste Einschätzung war, dass er einfach einen Tick zu hoch steht, also in der Red Zone, wo er dann einfach nicht mehr die Reaktionsfähigkeit hat, um den Ball zu halten und der Winkel für den Stürmer einfach top ist und er einfach nicht in die ins Timing reinkommt, um den Ball zu halten. Und wenn er, glaube ich, weiter hinten steht, hat er ihn. Also da bin ich mir eigentlich schon sicher, aber es ist natürlich auch keine einfache Situation. Das geht im absoluten Tempo, aber er macht dann, wie du gesagt hast, schiebt vor, kurz vorm Schuss macht er nochmal so eine kleine Anpassbewegung, wo er dann, glaube ich, aber auch nicht ganz rechtzeitig fertig ist.
Ja.
Und dann geht der Ball halt leider rein. Genau.
War jetzt auch kein Schuss, der jetzt genau irgendwie direkt in den Pfosten platziert war oder jetzt mit einem ultra hohen Tempo geschossen wurde. Also ich gehe davon aus, wenn man das dort nochmal im Videostudio, wenn man es nicht schon gemacht hat, nochmal analysiert, dann wird man das schon so herausgefunden haben. Aber es ist ja trotzdem auch, gerade bei so taktischen Sachen, glaube ich, kann man immer nochmal eher anpassen, als wenn es ein grober technischer Schnitzer von ihm gewesen wäre. So. Und von daher sehe ich das bisher nicht ganz so schlimm. Ja. Bisher betrachte ich ihn auch recht positiv so in der Zeit jetzt beim FCA. Ich weiß nicht, bekommst du das mit? Wie nimmt man ihn so wahr intern? Wie gibt er sich so? Wie ist sein Trainingseifer? Ich meine, da gab es jetzt dann doch schon eine recht lange Geschichte zwischen Finn Dahmen und dem FCA. Seit letzten Sommer irgendwie so, ne?
Ich fange mal so an. Also das Spiel, finde ich, war für einen Torhüter ein sehr unglückliches Spiel, weil du extrem schwer in das Spiel reinkommst, weil es lauter Bälle sind, wo es relativ schwer ist, die zu halten. Mhm. Weil vor allem auch RB, die haben sehr viele Pässe, was ja auch so ihr Spiel ist, schnell in die Vertikale nach vorne gespielt. Und da hat es Augsburg ein bisschen verpasst, da aggressiv, wo Augsburg eigentlich dafür bekannt ist, dagegen zu fahren. Und so wurde das halt leider verpasst und deswegen kamen immer diese vertikalen Pässe durch und dann kurz vorm 16er das nochmal zu verteidigen, ist einfach sauschwer und dann ist es aus Torwart auch einfach unmöglich, die Bälle zu halten und er tat mir auch wirklich leid an dem Tag, Genau, zu Blaswig kommen wir dann wahrscheinlich gleich, weil da habe ich auch noch ein paar Meinungspunkte. Mhm. Ansonsten, in Augsburg wird er sehr positiv aufgenommen. Auch von unseren Jungs in NLZ, die ja auch immer nach oben gucken mit strahlenden Augen. Und der war auch bei einigen Aktionen, die der FCA so gemacht hat, wo viel übers Wasser erklärt wurde, weil Augsburg ist ja Weltkulturerbe, wenn es ums Wasser geht. Mhm. Haben ja angeblich mehr Brücken und Tunneln als Venedig. Hier noch ein bisschen Exkurs zu dem Bereich. Und da hat er dann später Wakeboarden gemacht mit Kindern. Mhm. Und da haben auch einige von meinen Torhütern auch mitgemacht und haben auch von ihm geschwärmt. Der eine hatte gleich einen Handschuh von ihm bekommen und ein Autogramm. Und ja, genau, er ist halt auch ein sehr bodenständiger Mensch. Ich habe gehört, in Mainz ist er mit dem Roller zum Training gekommen. Und Augsburg ist ja so von an sich, wie die Stadt aufgebaut ist, sehr ähnlich wie Mainz. Mhm. Also deswegen passt es auch eigentlich sehr gut. Und auch seine Spielart, also ich mag ihn schon sehr. Auch als er vor 5-6 Jahren so das erste Mal bei Mainz so rauskam. Mhm. Und ja, hat auch jetzt keinen groben Schnitzer oder so gemacht. Genau, ich denke, das wird einfach nur ein bisschen brauchen, bis er halt auch reinkommt. Aber gegen Amsterdam hat er ja schon gezeigt, was er so kann. Also gegen Ajax in dem Testspiel. Ja. Seine absolute Stärke sind die 1-gegen-1 Duelle. Also der Block, diese Sauberkeit, das ist schon ja, brutal. Und ja.
Hat man dann aber, ja auch in der letzten Saison auch schon mal gesehen, als er dann in Mainz gegen Dortmund gespielt hat, war es, glaube ich, dieses Pokalspiel, auch so eine super Situation dabei gehabt. Mit einem langen Block verteidigt hat, war schon, gebe ich dir auf jeden Fall schon recht. Macht auf jeden Fall gut. Dann hast du jetzt eben schon Janis Blaszczyk angesprochen, wenn du nichts mehr zu Findam und Augsburg sagen möchtest. Ich sagen, gehen wir mal weiter zu Janis Blaszczyk. Du hast ja eine ganz eigene Meinung dazu. Du hast ja schon, oder du hast ja vorhin schon gesagt, dass es für einen Torhüter ein schwieriges Spiel war oder so ein undankbares Spiel war.
Ja.
Bei Blaszczyk war es halt irgendwie, wäre die Tendenz auch dazu da gewesen, undankbares Spiel zu werden, also gerade speziell die zweite Halbzeit. Und dann hält der Typ halt einfach zweimal riesig, finde ich.
Ja.
Also,
ja, aber
mit Mut, also gerade diese zweite Situation, den Mut der Verzweiflung und einfach dazu reingeschmissen. Dimirovic hat den, glaube ich, vergeben, diesen zweiten, diesen, nach diesem Querpass von Vargas war es da, meine ich. Also, war auch so eine Szene, die, wenn die halt reingeht, dann, ja, macht auch dem Torhüter natürlich keinen Vorwurf und so ist es halt einfach mal auf Verdacht reingeschmissen. Er ist gut in den Kreuzschritt gesetzt, wenn wir ein bisschen technisch werden wollen. Aber ansonsten war es eine Szene, ja, die einfach mal reingeschmissen, gucken, was passiert so.
Ja, das ist genau das, was ich vorhin meinte. Also viel Technik hin und her, meistens einfach die einfachen Sachen. Kreuzschritt ist für mich eh das A und O. Also den braucht man immer. Also das bringe ich meinen Jungs auch schon bei, so nebenbei jetzt. Und dann wirft er sich halt einfach rein. Jetzt würden andere sagen, hat Glück, dass er angeschossen wird, aber er bietet halt auch eine große Länge an. Und dann wird halt aus der Distanz das ganze Ding auch kleiner und ja, wenn der Ball drin ist, kann das Spiel vielleicht nochmal kippen. Also Augsburg ist ja eh bekannt irgendwie für brisante Spiele, so wie mit dem Gladbach mit dem 4-4 und wenn du möchtest, kann ich auch schon auf weitere Punkte kommen, lass ich.
Gerne,
also, du möchtest.
Immer gern, da will ich dich gar nicht bremsen.
Ja, okay, ja, man merkt einfach, in dem Spiel war für ihn auch nicht einfach, da reinzukommen, aber da merkt man halt einfach, dass er sehr viel Erfahrung hat. Ich glaube, 30 ist er aktuell oder 31. Ja. Ja. Und da merkt man halt einfach die ganze Erfahrung, die er hat und auch seine Klasse. Jetzt muss man sich mal vor Augen führen, wenn Gulaschi sich nicht verletzt hätte, was für ein klasse Torhüter da eigentlich auf der Bank gesessen wäre. Weil Gulaschi ist ja schon sehr, sehr in Leipzig, sag ich mal, die verehren ihn schon ein bisschen, weil er auch viel geleistet hat für den Verein.
Ja.
Und auf einmal verletzt er sich und jetzt muss Blaszczyk, kann er zeigen, was er drauf hat. Und da gibt es schon viele Torhüter, die dann Schnitzer machen würden oder verunsichert wären. Und das hatte ich bei ihm in der letzten Saison und jetzt auch in der neuen nie das Gefühl, dass er irgendwie Unsicherheiten zeigt. Der hat auch, ich kann mich jetzt an keinen ganz großen Schnitzer oder sonst was, auch in der Champions League, nicht daran erinnern, dass er das drin hatte. Der hat sofort geliefert Und auch den Erfolg, den jetzt RB auch das letzte Jahr hatte und auch jetzt, hat er auch dabei beigetragen. Genau. Und auch die Bälle, die er hinten rausgespielt hat am Fuß, diese Unterschnittbälle, maximal von der Höhe, wie es sich braucht, geschossen, schön flach gezogen. Also da habe ich schon ein bisschen geguckt. Und ich glaube, das wird für Gulaschi auch einfach schwer, da wieder reinzukommen. Warum sollst du Blaswig raustun? Und wenn er so weiter performt die nächsten Jahre, da ist natürlich viel Wenn dabei, dann könnte ich mir auch vorstellen, dass er einer für die Nationalmannschaft wäre.
Ja, warum das, nicht? Also, das wäre es. Ja, klar. Also ich hatte es ja, glaube ich, in der letzten Podcast-Folge auch schon mal gesagt, hier vor gut zwei Wochen mit Axel. Es gibt für mich erstmal rein sportlich gar keinen Grund, warum Gulaschi dort Blaswig erstmal verdrängen soll. Also weil Blaswig jetzt auch nicht erst kurz eine gute Leistung gezeigt. Du hast es schon angesprochen. Ich finde aber auch, sowohl in der schlechten Phase von RB letztes Jahr mit Tedesco und so weiter, da war Blaswig schon einer der Besten, also ein sicherer Rückhalt einfach. Auch, als auch dann in der guten Phase war er auch einer der besten Leipziger. So.
Ja.
Und ein Tor, der halt einfach hier in Deutschland keine wirkliche Vita hat, kam irgendwie von Almelo oder so. Also auch denke, wo kommt der Typ auf einmal her? Coole Story auf jeden Fall. Ist halt nur schade, dass er halt beim falschen Verein spielt.
Ja, aber top ausgebildeter Torhüter bei Gladbach. Hat er da das komplette NLZ durchlaufen. Sein Vater ist ja auch Torwarttrainer bei Gladbach. Macht ähnlichen Bereich wie ich, U9 bis U13. Deswegen kenne ich ihn auch ein bisschen. Und das Lustige war, als ich seinen Vater kennengelernt habe, wusste ich das gar nicht, dass er bei Leipzig ist. Und als er mir das erzählt hat, hat sich drei Wochen später Gulaschi verletzt.
Ah ja, okay.
Und dann ist Blaswig reingekommen und genau, top ausgebildet bei Gladbach. Und ich finde auch ein sehr kompletter Torwart. Das habe ich auch am Samstag gesehen. Der hat auch zwei, drei Flanken runtergepflückt mit voller Überzeugung, am Fuß top. In den ganzen Falltechniken, die es gibt, innerer, äußerer Abdruck, das Tauchen, Tauchabdruck, auch im Block, also der ist überall wirklich sehr, sehr gut. Also der hat nicht wirklich irgendwo eine richtige Schwäche, wo man sagt, ja, das ist so sein großer, schwacher Bereich, da ist überrankt, hat der eigentlich nicht.
Mhm. Ja. Ja, teile ich absolut diese Einschätzungen. Und spricht auch dafür, was wir eingangs schon gesagt hatten, dass er mittlerweile auch ein sehr, sehr hohes Niveau einfach hat und nicht immer nur zu diesen absoluten Top-Clubs irgendwie schauen muss, um sehr, sehr gut ausgebildete Fußballer, in dem Fall jetzt speziell Torhüter zu haben, sondern auch bei diesen Anführungsstrichen kleineren Vereinen, wenn wir jetzt mal Almelo und Gladbach dort nehmen, dann hat man da schon gute Leute auch in der Hinterhand auf jeden Fall. Und ja, vielleicht irgendwann, wenn er jetzt die Leistung da so bringt, warum soll das nicht für die Nationalmannschaft irgendwann mal reichen? Also würde mich auf jeden Fall freuen, da ein neues Gesicht zu sehen. Ja.
Aber man sieht einfach, ne, Spielpraxis ist das A und O. Also absolut. Ins Ausland zu gehen in der Liga oder zum Verein, der dann nicht ganz so bekannt ist, kann oft der Schlüssel sein.
Ja, das stimmt. Ja. Klar, das sieht man halt auch so an. Ja, gut, ist jetzt kein deutscher Torhüter, aber Oliver Christensen, der jetzt in Florenz da auch seine Einsätze einfach bekommt, ist genau das Gleiche. Also macht Fehler sicherlich, aber gehört trotzdem auch, finde ich, alles dazu. Und die Spielpraxis hast du eben schon angesprochen, da würde ich jetzt gerne noch sozusagen in die letzte Rubrik leiten, denn es gibt jetzt hier eine ganz neue Rubrik hier im Podcast, Daniel, das ist auch gut, dass du jetzt auch hier bist, denn die neue Rubrik heißt, angelehnt an den großen Torhüter, der Kahnsinn der Woche, und da wollen wir einfach jede Woche jetzt auf irgendwelche Kuriositäten, auf irgendwelche Besonderheiten, vielleicht auf Parade des Spieltages und so weiter eingehen oder auf irgendwelche Torhüter, die jetzt hier so nicht zum Zuge kamen oder vielleicht auch aus irgendwelchen anderen Ligen. Kann auch die eigene Torhüter sein in der Landesklasse, Landesliga oder vielleicht auch sich selbst beweihräuchern mit einer eigenen Leistung, die man gezeigt hat am Wochenende. Kann, wie gesagt, alles hier in der Rubrik der Kahnsinn der Woche sein. Und da würde ich dich mal bitten, Daniel, was in deinen Augen der Kahnsinn der Woche war.
Puh. Was mir einfällt, ist die Szene mit Ter Stegen gegen Frankreich beim Elfmeterschuss. Ja. Wo er da auf der Linie hin und her tänzelt, also das wäre jetzt das, was
in bester Jirschi Dudek-Manier.
Ja, also das fand ich wirklich cool, dass er das gemacht hat. Oder auch so wie so ein Pantomime, da mal kurz stehen geblieben ist und so ganz langsam die Hand nach links rausgeschoben hat. Und wenn es funktioniert, dann funktioniert es, so die Psychospielchen. Ja. Aber so ein Sportpsychologe, als ich mal auf einem Lehrgang war, bei der Lizenz, der hat gesagt, oft, wenn man sowas anfängt, solche Spielchen, dann fängt man eigentlich an, sich auf seine eigentliche Sache nicht mehr zu konzentrieren, weil ja, die Qualität leidet dann einfach drunter. Ich kann nicht 100% den anderen verwirren und 100% qualitativ dann den Ball halten. Das funktioniert nicht. Mhm. Und wenn, dann funktioniert es nur, weil der andere halt dann keine 100%ige Qualität liefert vom Schuss.
Okay. Genau.
Mhm. Aber ich kann auch verstehen, dass Ter Stegen das probiert hat. Hat, glaube ich, jeder von uns mal gemacht. Du, ich. Klar. Manchmal funktioniert es. Genau, und ich glaube, vielleicht hat er sich auch gedacht, die Nationalmannschaft ist so verunsichert, da kann man alles ausprobieren. Und, aber er hat trotzdem ein Top-Spiel gemacht. Also es ist der Einzige, der eigentlich in der Nationalmannschaft seine Leistung bringt und wo man auch wirklich nichts dagegen sagen kann.
Ja.
Das ist jetzt das Einzige, was mir jetzt so in der Woche eingefallen ist.
Ja. Genau. Sehr guter Punkt auf jeden Fall, das hätte ich auch gewählt, wäre dann nicht schon bereits am Freitag in den sozialen Medien sozusagen ein Posting von Oliver Kahn dort durchgelaufen. Denn Kahn ist ja, also Oli Kahn ist ja bekanntlich von seinen Aufgaben im FC Bayern entbunden worden, haben wir alle mitbekommen, wie das passiert ist und so weiter, und war jetzt quasi auf großer Saudi-Arabien-Reise. Und hat sich ablichten lassen mit Cristiano Ronaldo, Neymar und so weiter und schreibt dort von einem legendären Club, nämlich Al-Hilal, mhm, den er dort mit besucht hat und dort zugeguckt hat. Und ja, fand es irgendwie ein bisschen sehr weird, dass Oli Kahn da jetzt hier so Sportswashing betreibt. Ich meine, man hat jetzt gesehen, dass er jetzt in den letzten Wochen immer mal beim KSC war, glaube ich, auch mal zu Gast, hat sich das Spiel auf der Tribüne angeguckt bei seinem ehemaligen Verein. Aber dass er jetzt auch in dieses selbe Horn mit reinbläst und dort irgendwie diesen Werbefutzi macht, was Saudi-Arabien für so einen Schurkenstaat, fand ich dann doch ein bisschen sehr, sehr komisch. Ist eh spannend, glaube ich, jetzt, wie es mit Oli Kahn so als Unternehmer, glaube ich, trifft es am besten, so weitergeht. Hat er, glaube ich, nach seiner damaligen Karriere diese Handschuhmarke dann noch gegründet, zu Null, oder wie das damals hieß, ne? Mal sehen, was da noch kommt, ob er sich da weiterhin so diese ganze Sache dort so beugt. Also stehe ich auf jeden Fall sehr, sehr kritisch irgendwie gegenüber. Oder
ja, geht ja recht spannend, was da alles noch so passiert.
Ja, genau. Und dann haben wir auf jeden Fall noch eine Sprachnachricht, die mich noch erreicht hat, nämlich von Axel. Für ihn, weil das musste er mir natürlich sagen, war der Wahnsinn der Woche auf jeden Fall diese Szene auf Schalke, die wir uns jetzt mal kurz anhören wollen.
Ja, servus Sascha. Ich dachte, ich melde mich an dem Montagmorgen mal bei dir. Auch wenn ich heute nicht zu Gast bin im Podcast, aber ich habe gerade gestern Abend, als ich die Zusammenfassung Schalke Magdeburg geschaut habe, doch schon sehr an diesen Podcast denken müssen und dran denken müssen, dass man das eigentlich erwähnen muss. Die Situation von Marius Müller, der ausgewechselt wird mit Schmerzen, in der Leistengegend scheinbar, das weiß ich aber auch nicht mehr so genau, von den Zuschauern tatsächlich gefeiert wird. Also wenn man daran denkt, an das Feuer, das da vor einigen Wochen noch der Berater von Ralf Fährmann gelegt hatte, ne, sind sich die Zuschauer wohl einig, dass Marius Müller seine Sache sehr, sehr gut macht. Wie gesagt, ausgewechselt auch unter Tränen, mit Schmerzen. Dann kam tatsächlich Lang herein, der gefühlt auch in der Zwischenzeit schon so 64 ist oder so, und hält in der Nachspielzeit den Sieg fest und alle feiern Lange. Marius Müller feiert Lange und das ist einfach so cool, sage ich jetzt einfach mal so. Dinge, die es selten gibt, aber einfach, glaube ich, auch ihren Platz finden sollten, weil es auch sowas gibt. Ja, das ist schon sehr nice gewesen.
Ja, genau, diese Szene auf Schalke, ne? Müller verletzt sich dort, hat jetzt, habe ich gesehen, irgendwie einen Sehnenabriss im Adduktorenbereich, das fällt jetzt mehrere Wochen aus, also hat ja auch diesen Platz unter Tränen verlassen, und dann ist natürlich geil, dass dann irgendwie Langer, erklärt gesagt, mit seinen über 100 Jahren dort gefühlt noch mal reinkommt, den Sieg am Ende festhält. Hat mich auf jeden Fall sehr gefreut, so eine Situation da vielleicht mal abschließend. Also dieses Thema gute Laune im Torwartteam ist ja wirklich essentiell, und da geht es ja gar nicht darum, ob das jetzt nur im Erwachsenenbereich ist, ne, Daniel, oder ob das jetzt im Kinderbereich ist. Ja. So eine gute Stimmung im Torwartteam ist einfach wichtig, wenn dann eben noch so ein Müller dann noch verletzt, sein Ersatzmann dann sozusagen dann noch abfeiert, ist ja dann ein schönes Bild, glaube ich.
Definitiv. Also ich kenne auch keinen Torwart im Profibereich oder generell, der gesagt hat, dass es eher nicht gut, oder wie soll ich anfangen? Fangen wir so an. Viele Torhüter sagen immer, wenn eine Nummer 2 hinter mir ist, im Profibereich ist ja immer eine dahinter, mhm, oder eine Nummer 3 und 4, die müssen mich pushen.
Ja.
Weil wenn die mich keine gute Leistung, warum soll ich dann auch eine gute Leistung bringen? Wobei natürlich das schon intern oder von einem selber rauskommen sollte und nicht von außen, aber natürlich kann mich das nochmal pushen, wenn der andere auch richtig Gas gibt, dann gebe ich nochmal mehr Gas und man sich auch gegenseitig unterstützt. Sei es ein Handtuch geben während dem Spiel, mhm, oder eine Trinkflasche oder sagen, ey, passiert, ihn da zu unterstützen. Und das sind die Sachen, die ja dann auch immer wichtig sind fürs Team.
Klar. Ja, und eben auch, wie gesagt, schön, dass dann noch so ein Michael Langer dort sich nochmal irgendwie, ich habe geguckt, 38 Jahre sind es, also immer noch in der Blüte seines Lebens. Ja, wird es ja die nächste Zeit erstmal bei Schalke im Tor oder auf Schalke dort im Tor stehen, wenn man nicht irgendwie der Ralf Herrmann irgendwo ausbuddelt. Mal sehen, wie es da, ja, da auch dort weitergeht. Auf jeden Fall ganz cool, dass wir so eine kleine Schnurre dort zur zweiten Liga mit dazu hatten. Auf jeden, ja, Fall ein sehr, sehr...
Schade mit Müller. Der hat richtig gut gehalten.
Also ja, ist auch, glaube ich, auch so ein, also er hat ja, glaube ich, auch RB-Vergangenheit, wenn mich nicht alles täuscht. Ja. Kann man aus Kaiserslautern dann zu RB, genau. Also auch so ein Torhüter eigentlich auch kaum eine Vita gehabt, dann über Luzern jetzt auf Schalke. Ja, wie du sagst, sehr, sehr schade. Eigentlich auch ein cooler Keeper, gerade für die zweite Liga, überdurchschnittlich gut. Ja, mal sehen, ob er sich, oder erstmal gute Genesungswünsche auf jeden Fall, und hoffentlich kann er diese Saison dann noch, ja, mitspielen, weil so Sehnenabriss, das klingt auch ekelhaft.
Ja, da läuft es mir auch eiskalten Rücken hier hinunter.
Ja, das auf jeden Fall. Daniel, ich danke dir vielmals, dass du hier dabei gewesen bist. War ein sehr, sehr starkes Debüt, würde ich aber mal sagen. Hast du den Druck überhaupt gar nicht anmerken lassen.
Naja.
Ja, komm doch gerne mal wieder, würde ich aber mal sagen, an der Stelle.
Ja, sehr gerne. Also es war für mich auch in meinem Leben jetzt das allererste Mal, dass ich mit einem Journalisten zu tun hatte.
Oh also, Gott.
Also wirklich das allererste Mal, genau.
Ja, sehr gut. Das freut mich doch, dass ich Leuten hier noch zu ihrem ersten Mal verhelfen konnte. In diesem Sinne, ja, Daniel, danke nochmal. Und ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ja,
vielen Dank auch von meiner Seite.
Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, hat
Spaß gemacht.
Bis nächste Woche, würde ich sagen. Da hören wir uns dann wieder. Da haben wir 9 Debütanten hier, aber dazu nächste Woche mehr. Bis dahin. Ciao.
Ciao.
Oh, Casillas performs a second miracle save. Manuel Neuer had to win that race.
Alisson is up from the back. And it comes. Alisson! Oh, would you believe it?
Still going, Salah. Courtois again.
What a save.
Fantastic save.